Wir sind am fünffältigen Dienst und ich glaube, ich habe es schon mehrmals versucht, ein bisschen zu erklären, warum wir dieses Thema genauso ausgiebig behandeln wie die anderen Themen, die im Zusammenhang stehen mit dem Heiligen Geist. Ich habe vorhin so darüber nachgedacht, wie wir uns mehr und mehr der Person des Heiligen Geistes annähern, wie wir immer näher eigentlich an ihn herankommen. Wisst ihr, man kann, ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, hier bei unserem Beamer-Bild, da sind ja so Kreise im Wasser. Und wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann zieht er immer größere Kreise. Und um das Zentrum zu finden, kannst du dich von außen her bewegen, aufs Zentrum zu. Und eigentlich tun wir das mit der Person des Heiligen Geistes. Wir lernen ihn kennen anhand seiner Manifestation. Wir lernen ihn kennen anhand dessen, was er tut, was er gibt, wie er sich uns in Anführungszeichen zur Verfügung stellt. Weißt du, der Heilige Geist stellt sich uns regelrecht zur Verfügung. Nicht, dass er sich uns zum Diener macht oder zum Knecht macht, das meine ich damit nicht. Aber er ist ein demütiger Heiliger Geist und er dient uns. Und er befähigt uns, anderen zu dienen. Er befähigt uns aber auch, unser eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Ist er nicht ein demütiger Heiliger Geist? Ich meine, wenn du überlegst, er ist der Geist aller Weisheit. Er ist der Geist aller Erkenntnis und allen Wissens. Wie oft muss er neben uns stehen und denken, wann kapieren sie es endlich? Wann kapieren sie endlich, wann verstehen sie endlich, wie die Dinge laufen sollen gemäß dem Wort Gottes und gemäß dem, was ich ihnen doch stets bereit bin einzuflüstern. Der Heilige Geist ist wie so ein Souffleur im Theater. Wisst ihr, was das ist, oder? Im klassischen Theater, da ist vorne so eine Nische mit einem Dach drüber, dass man es vom Publikum aus nicht sieht. Und da sitzt ein Souffleur oder eine Souffleuse und dieser Mensch flüstert, falls es notwendig wäre, dem Schauspieler auf der Bühne den Text zu, wenn er ihn vergisst. Und weißt du, bei uns ist es im Grunde genommen so, dass wir dauernd den Text vergessen. Wir stolpern auf der Bühne des Lebens herum, ja, meinen, wir könnten unsere Rolle ganz gut spielen, meinen, wir hätten alles im Griff und verhalten uns wie die Narren. Oft. Fallen dauernd aus der Rolle. Vergessen dauernd unseren Text. Und der Heilige Geist ist ununterbrochen daran, nicht nur zu flüstern, manchmal schreit er regelrecht. Ja. Manchmal ruft er laut. Hört doch endlich zu, was ich zu sagen habe. Und dann brauchst du nur das nachzuplappern, was der Heilige Geist dir vorgibt, um wieder deinen Text zu haben. Und oft ist es dann so, wenn du einmal ein paar Worte vom Heiligen Geist so aufgenommen hast, dass du dann auf einmal wieder weißt, wie es geht. Mir passiert es zum Beispiel ab und zu in einer Predigt, dass ich eine Schriftstelle zitieren möchte und ich weiß genau, ich kenne diese Schriftstelle auswendig. Aber weil ich nicht genau am Anfang beginne, oder womöglich nicht mit der Versangabe beginne, so wie ich es immer tue, wenn ich diesen Vers bekenne, weiß ich auf einmal nicht mehr, was in diesem Vers steht. Habe ich auf einmal einen Blackout. Und dann ist es am einfachsten, wenn ich sage, aha, 2. Korinther 3, 17. Und nicht versuche, den Vers mittendrin irgendwo anzusetzen. Sondern ich gehe an den Anfang zurück. Und der Anfang ist für mich zum Beispiel die Versangabe. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Und dem, was er tun möchte in unserem Leben. Er möchte uns Dinge einflößen, einflüstern, einhauchen. Das ist seine Aufgabe. Und der fünffältige Dienst ist das, was der Heilige Geist uns gibt an Menschen, die er besonders gebraucht, um bestimmte Dinge in unserem Leben wiederherzustellen. Lasst mich einmal vorlesen hier unsere Schlüsselschriftstelle, Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und wenn wir dann weiterlesen in Epheser 4, dann erfahren wir etwas sehr Interessantes, nämlich wozu dieser fünffältige Dienst eigentlich da ist. Nämlich zur Einrenkung, zur Wiederherstellung und Ausrüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, damit der Aufbau des Leibes des Messias ungehindert voranschreiten kann. Also erst einmal sollen die Glieder wieder eingerenkt werden. die sich außerhalb des Leibes befinden oder die irgendwie nicht so richtig in ihrer Position sind, dann sollen sie ausgerüstet werden. Verstehst du? Du brauchst eine Ausrüstung für deinen Dienst. Du brauchst eine Ausrüstung für dein Leben, um ein effizientes, effektives Leben als Christ führen zu können, brauchst du eine Ausrüstung. Und diese Ausrüstung ist nicht nur die Waffenrüstung Gottes, wie wir sie in Epheser 6 sehen, sondern es sind viele andere Dinge, die dir mitgeteilt werden durch den fünffältigen Dienst. Und das Ziel ist, dass die Heiligen ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Zum Werk des Dienstes, zu dem der Heilige Geist sie berufen hat. Jeder Christ hat ein Werk des Dienstes auszuführen. Jeder. Jeder ist zu einem bestimmten Dienst berufen. Es ist keiner, der nutzlos herumhängen muss, auf der faulen Haut liegt und nichts zu tun hat, weil der Heilige Geist ihn nicht braucht oder nicht brauchen will. Nein, er möchte jeden gebrauchen. Jeder hat einen Dienst. Damit der Aufbau des Leibes des Messias ungehindert voranschreiten kann. Oh, möge doch das endlich in Erfüllung gehen. Dass der Aufbau des Leibes Christi ungehindert voranschreiten kann. Denn wir erleben es immer wieder, global gesehen auch, dass Hindernisse in den Weg kommen. Dass Dinge, Vorkommnisse, Ereignisse, Niederlagen versuchen, den Aufbau des Leibes Christi aufzuhalten, klein zu halten, in einem bestimmten Maß zu halten. Dabei möchte der Herr, dass der Leib des Messias zu seiner vollen Größe kommt. Und der Dienst des Evangelisten ist ein Teil dieses fünffältigen Dienstes. Ein Teil davon. Und heute Abend reden wir über den Dienst des Evangelisten. Nun, der Evangelist ist vielleicht der unter den fünf Dienstgaben, der es uns am schwersten macht. Der Evangelist macht es uns nicht einfach, etwas über diesen Dienst zu sagen, etwas Erschöpfendes. Denn im Gegensatz zu all den anderen Diensten, die hier in Epheser 4, Vers 11 erwähnt werden, kommt dieses Wort für Evangelist nur ganze dreimal vor im Neuen Testament. Das griechische Wort euangelistes, hier übersetzt mit Evangelist, also eigentlich nicht übersetzt, sondern übernommen. Ja, das ist keine Evangelist, ist keine Übersetzung, sondern eine Transliteration von euangelistes. Dieses Wort kommt ganze dreimal vor im Neuen Testament und eine Stelle davon ist Epheser 4, Vers 11. Also noch zwei weitere Stellen, wo das Wort, das Substantiv Evangelist vorkommt im Neuen Testament. Hättest du das erwartet? Wir würden eigentlich etwas anderes erwarten. Denn wir legen eigentlich ein großes Gewicht auf den Dienst des Evangelisten und wir haben diesen Dienst und dieses Amt aufgeladen mit bestimmten Vorstellungen und einem bestimmten Programm, das ein Evangelist zu tun hat. Aber die Frage ist, stimmt dieses Bild tatsächlich mit dem überein, was uns die Bibel zeigt? Auf der anderen Seite macht es uns der Evangelist sehr einfach. Denn dadurch, dass dieses Wort nur so selten vorkommt, sind die Stellen, wo es vorkommt, von umso größerer Bedeutung. Ich kann noch einen Schritt weitergehen. Es gibt eine einzige Person im Neuen Testament, die Evangelist genannt wird. Und diese Person ist Philippus, wie wir gleich noch sehen werden. Er ist der einzige Evangelist des Neuen Testaments, der mit Namen und persönlich so genannt wird. Ist das nicht erstaunlich? Wir reden manchmal von den Evangelienschreibern, auch von Evangelisten. Wir sagen der Evangelist Matthäus. Warum? Weil er ein Evangelium geschrieben hat. Aber das ist keine korrekte Bezeichnung. Insofern er nicht im Amt oder im Dienst des Evangelisten stand, sondern nur in Anführungszeichen ein Evangelium geschrieben hat. Natürlich ist das auch ein großes Verdienst, aber es entspricht nicht dem Amt oder dem Dienst des Evangelisten. Nun, woher kommt überhaupt dieses Wort Euangelistes? Es kommt von dem Wortstamm, woher wir auch das Wort Evangelium haben. Evangelium, ein sehr wichtiges Wort für uns. Wir glauben alle an das Evangelium. Wir haben das Evangelium aufgenommen und angenommen. Und das Wort Evangelium ist das griechische Wort Euangelion. Euangelion. Und das ist ebenfalls wieder keine Übersetzung, sondern nur eine Transliterierung. Eigentlich ist dieses Wort nur übernommen worden. Was bedeutet das Wort Euangelion? Vielleicht kennst du das Wort Angelos. Erinnerst du dich an das griechische Wort Angelos? Meistens übersetzt im Neuen Testament mit Engel. Aber eigentlich hat es die Bedeutung eines Boten, sei es ein menschlicher oder ein göttlicher Bote, das ist ein Angelos. Und dieses Wort Euangelion ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe und Präposition eu und dem Wort Angelos oder Angelion. Eu bedeutet wohl oder gut und Angelion ist die Botschaft beziehungsweise der Botschafter. Euangelion bedeutet also nichts anderes als frohe Botschaft, gute Nachricht. Ein sehr wichtiges Wort, das wir auch tatsächlich so verstehen müssen. Euangelion bedeutet eine frohe Botschaft oder auch eine Botschaft, die froh macht. Dieses Wort wurde unter sehr verschiedenen Aspekten verwendet zur damaligen Zeit. Es ist nicht ein christliches Wort in diesem Sinn, sondern es kam vor in der damaligen Literatur, es kam vor im sozialen Bereich. Wenn zum Beispiel der Kaiser Geburtstag hatte, dann wurde ein Bote ausgesandt, der Euangelistes, der die frohe Botschaft vom Geburtstag des Kaisers im ganzen Land verbreitete. Also auch das wurde als eine frohe Botschaft angesehen. Und diese Botschaft war insbesondere deswegen froh, weil nicht nur einfach der Geburtstag des Kaisers ausgerufen wurde, sondern weil mit dieser Verkündigung oft auch weitere Segnungen oder Maßnahmen oder Angebote verbunden waren, wie zum Beispiel ein Steuererlass, eine Gefangenenamnestie oder etwas in der Art und Weise. Das machte die Botschaft erst froh. Ich meine, der Kaiser hat Geburtstag, nun gut, okay, ihm geht's ja sowieso gut. Er feiert jetzt 3 Tage lang seinen Geburtstag, aber was habe ich davon? Damit es, wenn es bei dir ankommt, eine frohe Botschaft ist, muss es verbunden sein mit weiteren Vergünstigungen, Segnungen oder Gnadenerweisungen, könnte man auch sagen. Und genauso wie es bei der Botschaft des Kaisers, ich habe Geburtstag war, so ist es auch bei der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Uns wird nicht einfach verkündigt, dass Jesus geboren ist, dass Jesus Geburtstag hat, sehr aktuell jetzt gerade in dieser Zeit, ja, sondern uns wird eigentlich verkündigt, Jesus ist geboren, Jesus ist gekommen und mit ihm eine ganze Menge an Vergünstigungen, an Gnadenerweisungen, an Segnungen, an Befreiungsaktionen, eine Art Generalamnestie. Wenn du die Botschaft Jesu Christi verstehst, dann ist für dich das Gnadenjahr da. Dann wird für dich und deine Situation eine Amnestie ausgerufen. Das heißt, du brauchst nicht länger im Gefängnis zu sitzen. Amnestie bedeutet, der Gefangene oder die Gefangenen werden freigelassen und zwar ohne weitere Begründung. Nicht wegen guter Haltung oder guter Führung, wie man sagt, sondern einfach so, weil es der Vorgesetzte gesagt hat. Das ist eine Amnestie. Genau das bringt auch das Evangelium, das Euangelion Jesu Christi mit sich. Und das ist etwas, was ein Evangelist sich immer bewusst sein muss, nämlich, dass er eine frohe Botschaft zu verkünden hat. Nicht eine Botschaft von Verurteilung oder Niederdrückung oder Bedrückung oder Moral oder Gesetz, sondern eine freimachende, gute Wohlbotschaft, eine Wohlfühlbotschaft, könnte man sogar sagen, in einem gewissen Sinn. Manche Leute wehren sich ja mit Händen und Füßen gegen diesen Begriff Wohlstandsevangelium. Kennt ihr diesen Begriff? Es ist ein Schimpfwort, oder? Mit dem andere zum Teil uns bezeichnen. Aber eigentlich trifft diese Bezeichnung Wohlstandsevangelium genau das, was das Evangelium ist. Nämlich eine Botschaft, eine freimachende, frohmachende Botschaft, die dir Wohlstand bringt in jedem Bereich deines Lebens. Amen. Eigentlich ist die Bezeichnung Wohlstandsevangelium schon fast ein Pleonasmus. Also ein weißer Schimmel, wie man es auch nennen könnte. Eine Tautologie, um es mit einem weiteren Fremdwort auszudrücken. Nämlich, weil das Wort Evangelium bereits diesen Begriff Wohlstand in sich birgt. Dieser Begriff ist untrennbar verbunden mit dem griechischen Wort Evangelion. Also es gibt eigentlich keinen Grund zum Aufruhr, keinen Grund zur Nervosität, wenn man uns als Wohlstandsevangeliumschristen oder so etwas bezeichnet. Du kannst dann sicher sein, wir sind da auf der richtigen Seite. Denn das Evangelium bringt Wohlstand. Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern in jedem anderen Bereich, aber auch im finanziellen Bereich. Das Substantiv Evangelion kommt insgesamt 74 Mal vor im Neuen Testament. Dazu gibt es noch ein Verb, nämlich das Verb euangelizo. Und dieses Verb kommt 52 Mal vor und wird in der Elberfelder Übersetzung zum Beispiel oft mit verkündigen übersetzt. Aber ich finde, da gibt es ein bisschen eine Begriffsverwirrung, nämlich mit dem Verb kerusso für predigen, welches man eigentlich mit predigen oder verkündigen übersetzen könnte. Euangelizo bedeutet eigentlich nichts anderes als die gute Botschaft verkündigen. Das Evangelium verkündigen. Es enthält genau dasselbe Wort, denselben Wortstamm wie Evangelion, Evangelistes und eben auch Evangelizo. Verkündigung der guten Botschaft. Nun, das Verb Evangelizo kommt, wie gesagt, 52 Mal vor im Neuen Testament und an unterschiedlichsten Stellen. Die unterschiedlichsten Personen und Gruppen von Gläubigen sollen diese Tätigkeit ausüben. Evangelizo, evangelisieren, ist nicht dem Evangelisten vorbehalten, sondern das ist etwas, das jeder Christ tun kann und tun sollte. Dazu ist jeder aufgefordert. Jeder ist dazu aufgefordert, zu evangelisieren. Also die Tätigkeit von Evangelizo auszuüben. Aber das macht ihn noch nicht zu einem Evangelisten. Denn ein Evangelist ist wie auch ein Apostel und ein Prophet in erster Linie einmal ein Prediger. Ein Prediger des Evangeliums. Ein Verkündiger des Evangeliums. Ein Kerux Jesu Christi. Könnt ihr euch erinnern, was diese Begriffe bedeuten? Wir haben vorletztes Jahr schon eine Serie gemacht über was wir predigen. Was predigen wir eigentlich? Oder was sehen wir in der Schrift, was die Leute gepredigt haben? Was bedeuten die Begriffe Kerusso und Kerux? Das sind interessante Zusammenhänge dort. Das Substantiv Evangelion kommt zum ersten Mal vor in Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23 und hier heißt es: Und er, nämlich Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und in meiner Übersetzung, also dem, was ich schon habe aus den Evangelien, ich übersetze dieses Wort Evangelion grundsätzlich mit gute Nachricht oder je nachdem auch mit frohe Botschaft. Wir müssen dieses Wort verstehen und wir dürfen niemals vergessen, dass es eine gute Nachricht ist, dass es eine frohe Botschaft ist. Und hier bei Jesus war sie verbunden, und das soll auch bei uns so sein, mit dem Königreich Gottes. Es ist das Evangelium, die gute Nachricht des Königreiches, der Prinzipien und Grundsätze des Königreiches, die Jesus uns nahebringen wollte. Das war die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Wenn du die gute Nachricht, das Evangelium, trennst von der Botschaft vom Königreich, dann bleibt etwas Halbes übrig. Ich will nicht sagen, dann bleibt nichts übrig, es kann sehr wohl etwas übrig bleiben, aber das Evangelium muss mit der Botschaft vom Königreich verbunden werden, wie es bei Jesus war. Und darüber hinaus muss das Ganze verbunden sein mit Manifestationen der Kraft des Evangeliums, wie es hier bei Jesus war, nämlich indem er jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk heilte. Das ist ein enormer Anspruch, den wir hier formulieren, aber wir finden ihn in der Schrift. Wir werden das gleich auch bei Philippus noch sehen, er entspricht genau diesem Bild. Vielleicht könnte man sagen, kommt dieses Wort Evangelistes nur dreimal im Neuen Testament vor, weil die Latte enorm hoch hängt, um jemand einen Evangelisten nach biblischem Vorbild nennen zu können. Das ist nur eine Vermutung meinerseits, kann auch anders sein. Vielleicht war das einfach einer der Dienste, der Dienstgaben, die damals noch nicht so ausgebildet war, wie dann später in der Kirchengeschichte. In Römer 1, Vers 16 finden wir eine weitere wichtige Stelle, wo das Wort Evangelion vorkommt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung, die ein Evangelist mitbringen muss. Und nicht nur ein Evangelist, sondern auch jemand, der evangelisiert. Du darfst dich des Evangeliums Jesu Christi nicht schämen. Du darfst dich dieser frohen Botschaft, dieser guten Nachricht nicht schämen. Denn wenn du dich ihrer schämst, dann wirst du sie entweder nur verzerrt verkündigen oder gar nicht. Am Ende gar nicht. Denn eine Sache, derer du dich schämst, von der redest du nicht. Wer kommt von sich aus auf die Idee, über etwas zu reden, freimütig, und es an die große Glocke zu hängen, dessen er sich schämt? Das würde niemand tun. Aber etwas, dessen wir uns nicht schämen, davon reden wir freimütig, das verkündigen wir gern, das hängen wir gern an die große Glocke, das soll jedermann hören können. Und diese Haltung sollten wir haben gegenüber dem Evangelium, gegenüber der guten Nachricht Gottes. Aber das ist nur möglich, wenn es bei uns als gute Nachricht angekommen ist. Wenn wir das Verständnis der Botschaft haben, dass es eine frohmachende Botschaft ist. Wenn wir dieses Verständnis nicht haben, werden wir ebenfalls nicht davon reden wollen. Auf jeden Fall nicht gern. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich dauernd unter Druck war, zu evangelisieren, aber ich wusste gar nicht, was ich eigentlich sagen sollte. Nicht, dass ich das Evangelium nicht erlebt hatte, aber ich hatte es nicht so präsent. Es war aktuell in meinem Leben keine frohe Botschaft mehr. Verstehst du? Die frohe Botschaft kann dir abhanden kommen. Du kannst sie einmal verstanden haben, sie kann einmal in deinem Leben sehr viel bewirkt haben, aber du kannst mit der Zeit vergessen, dass es eine frohmachende Botschaft ist. Dass es eine gute Nachricht ist. Und die gute Nachricht ist eigentlich da, um jeden Tag neu wieder eine gute Nachricht zu sein in deinem Leben. Und dein Leben zu verändern und auf neue Höhen und in eine neue Freiheit zu bringen. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Kannst du dir einen Evangelisten vorstellen, der sich des Evangeliums schämt? Ich glaube, er hat seinen Beruf verpasst. Und jetzt sagt Paulus uns auch noch, warum wir uns nicht schämen müssen des Evangeliums. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und weil wir das wissen, und wenn wir das wissen, dann brauchen wir uns dieser Botschaft nicht zu schämen. Amen. Egal mit was für Haken die Botschaft scheinbar verbunden ist, egal was scheinbar für dunkle Stellen daran sind, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass viele Leute einzelne Aspekte des Evangeliums nicht verstehen, sie verstehen nicht, warum Menschen auf einmal sich an Gott wenden. Sie verstehen nicht, warum Menschen in die Gemeinde gehen. Sie verstehen nicht, warum jemand soziale Beziehungen zerbricht, die ihn abhalten von Gott und so weiter. Das sind die dunklen Stellen des Evangeliums. Oder können die dunklen Stellen des Evangeliums sein. Dennoch wissen wir, dass diese Botschaft jedem Glaubenden zur Errettung wirkt. Mark Hankins zitiert immer T.L. Osborne und sagt, viele sagen, ich brauche mehr Kraft. Gott, wir brauchen mehr Kraft. Obwohl alles, was sie brauchen, ist mehr Evangelium, mehr Evangelium, mehr frohe Botschaft. Amen. Wir brauchen nicht mehr Kraft, wir brauchen mehr Evangelium. Und damit wir mehr Evangelium haben können, brauchen wir den Evangelisten. Oder denjenigen, der uns das Evangelium erklärt. Und das ist teilweise auch der Evangelist. Was ich herausgefunden habe in meinem Studium über den Evangelist ist, wir haben eine viel zu enge Vorstellung dessen, was ein Evangelist ist. Ein Evangelist ist nicht jemand, der nur mit der Botschaft Johannes 3,16 rausgeht und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sondern ein Evangelist ist auch jemand, der das Evangelium erklären kann. Und zwar bis ins Detail, wenn es sein muss. Also, die einzige Stelle, wo eine Person mit Namen im Neuen Testament Evangelist genannt wird, ist Apostelgeschichte 21, Vers 8. Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Lukas redet hier. Der Evangelist, Lukas in Anführungszeichen, er ist ja nur in Anführungszeichen ein Evangelienschreiber, kein Evangelist. Er redet hier und beschreibt die Reiseroute, die sie genommen haben und sagt hier, wir kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Einer von den sieben. Von welchen sieben? Von den sieben Aufrechten oder von den sieben Zwergen oder? Nein. Philippus war einer von den ursprünglichen sieben Diakonen. Wir wissen das, Amen. Aber ich stelle mir manchmal vor, wie würde jemand, der zum ersten Mal das liest, auf was für Ideen würde so jemand kommen? Das ist manchmal lustig, wenn du dir das überlegst. Stell dir vor, du hast noch niemals die Bibel gelesen und liest sie völlig unbedarft, völlig unvoreingenommen. Und du liest so etwas, einer von den sieben. Das Fähnlein der sieben Aufrechten fällt mir da ein. Oder die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen. Aber gemeint sind die sieben ursprünglichen Diakone. Denn wenn wir zurückgehen, also das, was wir hier lesen von Philippus, ist ja nicht die erste Stelle, wo der Name Philippus vorkommt. Sondern jetzt müssen wir uns die Mühe machen und die Geschichte von Philippus aufrollen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen tun. Die erste Stelle, wo Philippus erwähnt wird, ist Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und zwar geht es dort eben um die Wahl der sieben Diakone. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, 1, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes und Philippus, 2, und Prochorus, 3, und Nikanor, 4, und Timon, 5, und Parmenas, 6, und Nikolaus, einen Proselyten, 7. Das sind die sieben ursprünglichen Diakone. Und Philippus war einer von ihnen. Das ist die erste Stelle, wo er erwähnt wird. Nun, wer war Philippus? Wir wissen bis dahin nicht sehr viel über ihn. Wir wissen aber, dass er ein Mann war, voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Nein, oder dass er auf jeden Fall voll Weisheit war und die Bedingungen für das Amt eines Diakons erfüllte. Die Apostel hatten ja davor einige Bedingungen angegeben, die diese Diakone erfüllen mussten. Und Philippus erfüllte diese Bedingungen. Und dann diente er als Diakon. Und was ist ein Diakon? Ein Diakon ist nicht jemand, der im fünffältigen Dienst wirkt. Ein Diakon ist ein Diener. Genauer gesagt, jemand, der andere bei Tisch bedient. Und genau das war es, was die ersten ursprünglichen sieben Diakone gemacht haben. Sie bedienten die Witwen bei Tisch und sorgten dafür, dass niemand zu kurz kam in Sachen Essen, in Sachen Ernährung, Speise. Aber aus diesen ursprünglichen sieben Diakonen entwickelten sich weitere Dienstgaben. Zuerst haben wir es nur mit den Aposteln des Lammes zu tun. Das waren die einzigen Dienstgaben, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab. Jetzt entsteht ein Pool sozusagen, ein Talentpool. Leute, die bereit sind, auf einem hohen Niveau zu dienen. Die Diakone, diese sieben. Und aus diesen sieben heraus bilden sich nun weitere Dienstgaben. Und der erste von ihnen war Stephanus. Stephanus wurde ganz schnell von einem Diakon zu einem Evangelisten. Er wird zwar nicht so genannt, aber er war es. Er war ebenfalls ein Evangelist, wahrscheinlich auch ein Prophet, weil er mit großer Kraft das Wort Gottes verkündigte. Man konnte ihm kaum widersprechen. Und diese Verteidigungsrede, die er dann liefert, kurz bevor er gesteinigt wird, wird in solcher Ausführlichkeit aufgezeichnet in der Apostelgeschichte. Es ist regelrecht ein prophetisches Wort. Eine Herleitung des Messias aus der Geschichte Israels sondergleichen. Also Stephanus ragte sehr schnell über das eigentliche Amt eines Diakons hinaus. Und das kostete ihn, könntest du sagen, seinen Kopf. Wie gesagt, er legte sich halt mit Leuten an, die es nicht vertrugen. Eine weitere Person, die wir eben dann sehen, aus diesen ursprünglichen sieben Diakonen, ist Philippus. Auch aus ihm wird schnell mehr als nur ein Diakon. In Apostelgeschichte 8, Vers 5 kommt er zum nächsten Mal vor. Und zwar heißt es hier, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias, und predigte ihnen den Christus. Lasst uns hier einmal den ganzen Abschnitt lesen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 1. Apostelgeschichte 8, ab Vers 1. Hier sehen wir, wie es dazu kam. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Die Tötung von Stephanus. An jedem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Hier sehen wir, was aus dem Diakon Philippus geworden war. Nun, er wird zwar hier noch nicht ein Evangelist genannt, aber anhand dessen, was er tut, wie er auftritt, was er verkündigt, die Zeichen und Wunder, die seinen Dienst begleiten, können wir klar und deutlich sehen, dass er hier bereits im Dienst des Evangelisten stand. Das sind nicht Dinge, die ein Diakon tut. Versteht ihr? Wenn wir die Schrift studieren, sehen wir ganz deutliche Grenzen dieser einzelnen Dienste und Ämter. Ein Diakon tut diese Dinge nicht, weil er nicht in erster Linie dazu berufen ist. Er kann wachsen und wenn er wächst, kann er in eine Dienstgabe hineinwachsen, aber dann ist er kein Diakon mehr. Und im Grunde genommen machte Philippus hier die Not zur Tugend, denn nachdem die ganze Gemeinde aus Jerusalem zerstreut war, gab es nichts mehr zu tun für einen Diakon. Nun, wenn du in einen Dienst berufen worden bist, man dir die Hände aufgelegt hat dafür und aus irgendeinem Grund durch äußere Umstände herbeigeführt, ist dieser Dienst auf einmal nicht mehr gefragt, nicht mehr nötig, nicht mehr möglich. Was tust du dann? Setzt du dich dann wieder hin und tust so, wie wenn nie etwas gewesen wäre? Legst du dann deine Hände in den Schoß und sagst, aha, Diakon braucht es keine mehr, also braucht es auch mich nicht mehr? Nein, sondern du fragst den Herrn, Herr, was soll ich jetzt tun? Und dann tust du das, was Philippus tat, nämlich du machst aus der Not eine Tugend und wächst über dich selbst hinaus und gehst dahin, wo man weiter dienen kann. Genau das tat Philippus. Er ging, nachdem die Gemeinde zerstreut war, ging er nach Samaria hinab und verkündigte dort, predigte dort in einer Stadt Samarias, vermutlich in der größten, predigte er ihnen den Christus. Er verkündigte den Gesalbten. Er fungierte dort als Evangelist. Ich wollte eigentlich noch weiterlesen hier. Vers 9. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Königreich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Wenn wir diesen Abschnitt anschauen und im Hinterkopf behalten, dass Philippus die einzige Person ist im Neuen Testament, die Evangelist genannt wird, dann sehen wir hier einen Präzedenzfall für einen Evangelisten. Wir sehen hier ein Paradebeispiel eines Evangelisten. Wir sehen das biblische Bild eines Evangelisten. Mit anderen Worten, so wie Philippus gedient hat, so sollte ein Evangelist dienen. Diese Dinge gehören dazu, zum Dienst eines Evangelisten. Und wie schon gesagt, das ist eine hohe Latte, ein hoher Maßstab. Aber Gott hat ihn gesetzt. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir weitere Leute finden im Neuen Testament, die Evangelisten genannt werden. Aber der Dienst des Evangelisten besteht eben nicht nur darin, das Evangelium zu verkündigen. Sondern der Dienst des Evangelisten muss begleitet sein von Zeichen und Wundern. Muss begleitet sein von der Bereitschaft, hinzugehen. Amen. Dienstbereitschaft, Leidensbereitschaft, etc. Lasst uns jetzt einige Stellen anschauen, die hier von besonderer Bedeutung sind. Apostelgeschichte 8, die Verse 6 bis 8. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde. Mit anderen Worten, seine Botschaft war überzeugend. Seine Botschaft war logisch, man konnte ihr folgen, sodass man einmütig darauf achten konnte. Indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Ein Evangelist muss reden können. Einem Evangelist muss man zuhören können. Wenn er nicht in der Lage ist, Leute zum Zuhören zu bringen, dann wird es ihm schwer fallen. Ich glaube, dass diese Reihenfolge, die uns hier gezeigt wird, wichtig ist. Wenn die Leute nicht zugehört hätten, hätten sie auch die Zeichen und Wunder nicht gesehen. Das heißt also, ein Evangelist muss zuerst einmal die Leute zum Zuhören bringen. Nun, wie er das im Einzelnen tut, weiß ich auch nicht genau. Ich denke, es muss die Salbung sein, die einem dabei hilft. Denn weißt du, du kannst alle möglichen rhetorischen Register ziehen, von Witze erzählen, über Anekdoten erzählen, bis hin zu was weiß ich allem. Aber wenn die Salbung nicht dazu kommt, dann wird es nicht wirklich überzeugend sein und du möchtest nicht wirklich zuhören. Ich habe Botschaften gehört von sogenannten Evangelisten, die rhetorisch wunderbar aufgebaut sind. Wo einer bei Adam anfängt oder beim Kosmos oder weiß ich nicht wo. Um vermeintlich das Evangelium dann zu bringen. Aber es ist nicht wirklich überzeugend und ich möchte nach drei Sätzen eigentlich die Kassette ausmachen und sagen, sorry, das ist nicht das, was ich erwarte von einer Evangeliumsbotschaft. Und die Zeichen sahen, die er tat. Ein Evangelist muss bereit sein, Zeichen zu wirken. Nun, das ist etwas, was du an keiner Schule lernen kannst. Du kannst an keiner Schule lernen, wie man Zeichen tut. Du kannst in keiner Gemeinde insofern lernen, wie man Zeichen tut. Ich kann jetzt nicht euch vorne hier versammeln und sagen, jetzt lernen wir mal alle zusammen, wie man Zeichen tut. Ich tue jetzt folgendes Zeichen. Ich lasse die Uhr stehen da oben. Auf meinen Fingerzeigen hin bleibt die Uhr dort hinten stehen. Das ist das Zeichen, das ich heute Abend tue, um mich als autorisierten Lehrer des Wortes Gottes darzustellen. Bleibst du noch nicht stehen? Nein, das kann man nicht tun. Sondern Zeichen zu tun, das kannst du nur vom Heiligen Geist lernen. Das muss der Heilige Geist dir zeigen, wann du ein Zeichen ansagen sollst. Und ich denke, manche von diesen Zeichen, die fanden so statt und liefen so ab, dass Philippus sagte, auf mein Wort wird das und das geschehen. Philippus hat demonstriert, dass sein Wort in Kraft war. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Nun, der Hauptteil der Zeichen besteht in dem, was wir gerade gehört haben. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Das war sicher der Hauptteil und sollte auch der Hauptteil sein in einem heutigen evangelistischen Dienst. Was kannst du für größere Zeichen tun, als Dämonen austreiben und Kranke heilen? Und wenn ich an einen Dienst denke, wie den von Stefan Steinle, bei ihm passieren solche Dinge regelmäßig. Bei ihm, in seinen Evangelisationen in Indien, geschehen regelmäßig Dämonenaustreibungen, Krankenheilungen, Wiederherstellung von Leuten, die über Jahre dämonisch besessen waren, die über Jahre taubstumm waren. Und es war große Freude in jener Stadt. Was verkündigte er? Das Evangelium, die frohe Botschaft. Was demonstrierte er? Die Kraft dieser Botschaft. Was war das Resultat davon? Große Freude war in jener Stadt. Nun, ich muss sagen, das wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang sagen, jetzt sage ich es halt jetzt, ich habe großen Respekt vor dem Amt des Evangelisten. Ich habe großen Respekt vor diesem Amt. Warum? Weil ich keiner bin. Ich bin kein Evangelist. Das weiß ich. Ich rede über das Amt des Evangelisten als Lehrer. Alles, was ihr von mir hören werdet, über das Amt des Evangelisten, habe ich aus der Schrift. Ich kann nicht als Evangelist zu euch reden, weil ich keiner bin. Ich kann nicht aus eigenen Erfahrungen reden, weil ich kein Evangelist bin. Und wahrscheinlich auch nie einer sein werde, weil ich nicht zu diesem Amt berufen bin. Aber um euch dieses Amt näher zu bringen, kann ich das zusammentragen, was die Schrift sagt, damit ihr ein schriftgemäßes Bild bekommt von dem, was ein Evangelist ist. Amen. Wir haben eine weitere Episode, ein weiteres Erlebnis aus dem Dienst von Philippus. Nämlich unmittelbar danach, nachdem die Geschichte abgeschlossen war, hier in Samaria. Und es ist interessant, der Dienst von Philippus in diesem Ort war erledigt mit dem, was wir bis und mit Vers 13 sehen. Dann ruft er aus Jerusalem Petrus herbei, damit er komme und den Leuten die Hände auflegt, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Wie wenn er das nicht hätte tun können. Nun, ich glaube, dass er es hätte tun können, vielleicht hat er es noch nicht gewusst. Ich denke, er hatte einen sehr großen Respekt vor den anderen Aposteln, vor den anderen Dienstgaben, die Gott gesetzt hatte. Und er maßte sich nicht an, etwas zu tun, was bis dahin nur die Apostel des Lammes getan hatten. Heute sehen wir das anders. Amen. Heute würde jeder von uns mit anderen beten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Damals war es nicht so. Philippus hat seine Grenzen nicht übertreten oder das, was er für seine Grenzen hielt. Wir können es auch so sagen. Vielleicht hätte er es tun können, aber er hat es die anderen tun lassen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er wusste, jemand muss die Nacharbeit tun, denn ich werde bald wieder woanders hingerufen werden vom Herrn. Und so ist das mit einem Evangelisten, er bleibt nicht vor Ort. Er ist zwar gesetzt, auch in der Gemeinde, aber Evangelisten sind in aller Regel Reisedienste. Leute, die berufen sind, wegzugehen aus ihrem Ort, Einsätze zu machen an anderen Orten, in anderen Ländern, in fernen Ländern, in fremden Kulturen. An Orten, wo sonst niemand hingehen würde. Das ist auch etwas, was einen Evangelisten auszeichnet. Dass er bereit ist, an einen Ort zu gehen, wo sonst niemand hingehen würde. Das siehst du bei Philippus, denn er ging in eine Stadt Samarias, verbotenes Gebiet für einen Juden. Was hatte ein Jude in Samaria zu tun? Die Samariter wollten nichts wissen von den Juden und umgekehrt. Aber er sagte, ich habe die freimachende Botschaft des Evangeliums gehört und verstanden und angenommen. Wer bin ich, dass ich eine Grenze ziehe zwischen den Samaritern und den Juden? Auch sie sollen diese Botschaft hören. Das zeichnet einen Evangelisten aus. Alle Evangelisten, echten Evangelisten, die ich kenne, haben eine Unverfrorenheit, eine Kühnheit, in Gebiet vorzustoßen, wo sich sonst niemand hinwagt, sondergleichen. Halleluja. Nimm Jan Eriksen oder Stefan Steinle oder Christopher Allen oder Reinhard Bonke, sie alle haben Gebiet erobert, das bis dahin Brachland war, Wüste war für das Evangelium, wo jeder gesagt hat, oh nein, oh bitte nicht in ein islamisches Land, Herr. Ich gehe hin nach Amsterdam oder nach Paris oder nach London, um dein Evangelium zu verkündigen, aber bitte nicht nach Pakistan, bitte nicht nach Indien, in den Dreck, in die Slums, bitte nicht nach Afrika, bitte nicht nach Fernost. Ein Evangelist denkt gar nicht in solchen Kategorien. Er denkt nur, wo sind Menschen, die die Botschaft noch nicht gehört haben? Dort muss ich hin. Herr, hier bin ich, sende mich. Das ist das Herz eines Evangelisten. Und bitte versteht mich, das hat nicht jeder. Nicht jeder hat das. Lass dich nicht unter Druck bringen von dieser Botschaft. Lass dich nicht überfordern oder falsch anfordern von dieser Botschaft. Nicht jeder hat diese Berufung, deswegen hat auch nicht jeder dieses Drängen. Ein Evangelist ist bereit, in unbekanntes Gebiet vorzustoßen. Und wir könnten sagen, hier in Samaria, in dieser Stadt Samarias, das war ein Dienst in der großen, breiten Öffentlichkeit, den Philippus hier tat. Viele Leute hörten ihm zu, viele Leute kamen zum Herrn, viele Leute wurden befreit und geheilt. Viele Leute kamen dazu zum Königreich Gottes. Aber es gibt auch noch eine andere Seite im Dienst des Evangelisten und die sehen wir in der nächsten Begebenheit. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Ich weiß nicht genau, warum der Engel das am Schluss noch sagt, der ist öde. Vielleicht dachte Philippus, ich brauche mal ein bisschen Abstand, ja, muss mal ein bisschen in die Einöde gehen. Und der Engel gab ihm guten Rat, gab ihm den Tipp, aber es war ja wieder verbunden mit einem Auftrag. Wir wissen es nicht genau. Aber wir halten fest hier, Philippus hatte eine übernatürliche Begegnung mit einem Engel. Also wiederum sehen wir, der Dienst, das Amt des Evangelisten ist mit übernatürlichen Manifestationen von ihm begleitet. Das ist nicht einfach nur, wir erstellen ein 15-Schritte-Programm, wie wir eine Nation zum Glauben führen können. Wir erheben demografische Erhebungen über die Bevölkerung, was interessiert sie, was interessiert sie nicht, wo können wir das nächste Zelt aufstellen und dann kommen wir und machen eine 15-tägige Zeltevangelisation. Nein! Sondern das Ganze ist von übernatürlichen Dimensionen. Muss von übernatürlichen Dimensionen sein. Ich glaube, uns sind die Hände gebunden und dem Evangelium sind die Hände gebunden, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen. Wenn wir sagen, aha, so und so viele haben noch nie das Evangelium gehört hier in diesem Land, die sind nicht mehr in der Kirche, die sind ausgetreten, so und so viele sind studiert, andere gehören zur Arbeiterschicht und so weiter. Was müssen wir tun? Was für Bücher müssen wir verschicken? Was können wir tun, um dieses Land zu erreichen? Nein, das Ganze hat eine übernatürliche Dimension. Die Führung des Heiligen Geistes kommt dazu. Dass der Heilige Geist sagt, geh an diesen Ort. Und du weißt, weil du den Heiligen Geist gehört hast, an diesem Ort wird ein Schlüsselereignis stattfinden, das vielleicht das ganze Land gewinnen kann. Andererseits kannst du frustrierende 20 Jahre in einem Land verbringen und nichts erreichen. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Nein, lasst uns das Ganze lesen hier. Ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Siehst du auch hier wieder, das Resultat der frohen Botschaft war, dass er seines Weges zog mit Freuden. Philippus aber fand man zu Ashdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Nur ein einziges Mal im Neuen Testament lesen wir davon, dass jemand entrückt wurde. Und es ist Philippus. Siehst du hier wieder die übernatürliche Dimension? Er tat zwar hier keine Zeichen und Wunder an diesem Kämmerer, an diesem Äthiopischen, aber der Abschluss des Ganzen ist davon gekrönt, dass er auf einmal vor den Augen dieses Kämmerers verschwindet, weg ist, einfach weg, stell dir vor. Jemand verkündigt dir das Evangelium, jemand legt dir das Wort Gottes auf einmal schaust du wieder hin und er ist weg. Das ist übernatürlich. Nun lasst uns auch hier noch zwei, drei Details schnell anschauen. Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Vieles in erfolgreicher Evangelisation ist abhängig davon, dass wir den Geist reden hören. Wir müssen den Geist reden hören. Wahrscheinlich war das nicht der einzige Wagen, der da fuhr. Aber Philippus hörte den Heiligen Geist reden und sagen, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Weißt du, du kannst nicht auf jeden Wagen aufspringen. Du musst nicht jeden evangelisieren, du musst nicht jedem die Botschaft bringen wollen, sondern denen, zu denen der Heilige Geist dich führt. Du kannst dich totlaufen, wenn du das Gefühl hast, du müsstest jeden erreichen. Der erste Teil des Dienstes von Philippus hatte Breitenwirkung, Massenwirkung, Massenevangelisation. Der zweite Teil, den wir hier sehen, ist sehr punktuell und persönlich. Eine einzige Person. Und ich glaube, dass es eine Schlüsselperson war, die Philippus hier erreicht hat. Und dass der Same des Evangeliums durch diesen Mann in die Nation Äthiopien hineingetragen wurde und bis heute Früchte bringt. Wenn du Äthiopien vergleichst mit anderen afrikanischen Nationen, da ist etwas Besonderes. Es ist kein Zufall, dass aus Äthiopien sogar ein Stamm von Juden entdeckt wurde, der dann zurückkehren konnte nach Israel. Die Äthiopier sind etwas Besonderes. Wir waren mit einem Äthiopier in der Bibelschule. Gell, Katharina? In meiner Klasse war ein Äthiopier. Ein ganz besonderer, lieber Mensch mit einem riesigen Herz. Eine Schlüsselperson konnte so erreicht werden. Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Vers 30. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Ein Evangelist ist jemand, der nicht nur die Stimme des Geistes hört, sondern ihr auch gehorsam ist. Und weißt du, es braucht etwas. Es braucht ein bisschen Mut, ein bisschen Kühnheit, ein bisschen sich des Evangeliums nicht schämen, um so etwas zu tun. Einfach auf das Geheiß des Geistes hin, jemand Wildfremdes anzusprechen. Und diese beiden kannten sich vorher nicht. Und wenn du ein Evangelist bist, dann wird der Herr dich auf diese Weise gebrauchen können. Er wird dir durch die Führung des Geistes Personen zeigen können, auf die du zutrittst und die reif sind, die bereit sind, das Wort zu hören. Was wir oft vergessen in dieser Geschichte ist, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien überreif war. Er las den Propheten Jesaja. Er war eifrig darum, bemüht eigentlich zu verstehen. Philippus lief hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Nein, natürlich verstand er nicht. Aber er wusste auch um sein Bedürfnis, jemanden zu haben, der es ihm erklärt. Und siehst du, Philippus war bereit, es ihm zu erklären. Er sagte nicht, ja komm, Jesaja, das ist höhere Theologie. Das ist erst fürs nächste Jahr dann. Jetzt bekehrst du dich erstmal. Nein, sondern da, wo er stand und das, was ihn interessierte, nahm Philippus zum Anlass, um das Evangelium zu erklären. Und er las ja auch gerade eine Schlüsselstelle in diesem Propheten. Philippus legte ihm das Wort aus. Er kannte die Schriften. Er wusste mehr über das Evangelium. Er konnte es ihm erklären. 8,35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wir haben manchmal so diese Vorstellung von einem Evangelisten, er hat eine Botschaft. Aber ein Evangelist ist jemand, der das Evangelium auch erklären kann. Egal, wo, welche Stelle du ihm gibst, er kann daraus das Evangelium erklären. Gib ihm irgendeine Schriftstelle, er kommt dadurch auf das Evangelium und kann dir das Evangelium daraus erklären. Nun, so viel zum Evangelisten Philippus. Und der Vollständigkeit halber müssen wir auch noch schnell die dritte Stelle anschauen, wo das Wort Evangelistes vorkommt. Und zwar ist das 2. Timotheus 4, Vers 5. Dort heißt es in der Elberfelder Übersetzung, seine Aufforderung an Timotheus von Paulus, tu das Werk eines Evangelisten. Das ist die dritte und letzte Stelle im Neuen Testament, wo das Substantiv Evangelistes vorkommt. Nun, was bedeutet das? Bedeutet das, dass Timotheus auch ein Evangelist war? Beachte den genauen Wortlaut. Paulus sagt nicht, sei ein Evangelist, sondern er sagt ihm, tue das Werk eines Evangelisten. Wir wissen, dass Timotheus ein Pastor war. Er war ein Bischof, ein Aufseher über eine große Gemeinde, nämlich die von Ephesus. Aber er war kein Evangelist im gleichen Sinn, wie Philippus ein Evangelist war. Aber in der Situation, in der er war, sagt Paulus zu ihm, als Pastor einer solchen Gemeinde sollst du auch das Werk eines Evangelisten tun. Das heißt mit anderen Worten, du sollst deine Gemeinde dahin bringen, dass sie evangelisiert. Du sollst evangelistische Aktivitäten und Aktionen veranstalten. Du sollst das Werk eines Evangelisten tun. Anlässe schaffen, um die Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Und das ist eine Aufforderung, die jeder Pastor ab und zu hören sollte. Ich auch. Denn Pastoren neigen dazu, gebe ich offen zu, nicht mehr in evangelistischen Dimensionen zu denken, sondern ihre Herde zu hüten. Aber wenn wir doch jetzt mal eine Herde haben, hä? So 50, 60, 70 Leute ist doch eine ganz nette Herde. Und jetzt verwalten wir diese Herde. Aber der Auftrag ist ganz klar der, die Herde wachsen zu sehen. Neue Schafe zu dieser Herde hinzuzuführen. Und das geht letztlich nur durch Evangelisation. Denn du kannst nicht darauf vertrauen oder dich darauf verlassen, dass anderen Herden die Schafe davonlaufen. Nun, manchmal geschieht das. Ich kenne einige Gemeinden, auch aus unseren Kreisen, die in letzter Zeit gewachsen sind, weil anderen Herden die Schafe davongelaufen sind. Und es ist gut und richtig, wenn entlaufene Schafe wieder eine Herde finden. Versteht das bitte? Amen. Aber ultimativ wird der Leib Christi nicht wachsen, wird die Gemeinde nicht wachsen, wenn nicht tatsächlich neue Schafe dazukommen. Und damit das geschieht, muss auch der Pastor eine evangelistische Ausrichtung haben, ohne selbst ein Evangelist zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir wieder Evangelisten einladen werden, weil der Evangelist dafür sorgt, dass die Leute evangelistisch werden. Nicht damit sie Evangelisten werden, sondern dass sie evangelistisch werden. Ich habe diesen Vers folgendermaßen übersetzt. Du aber sei nüchtern und bewahre in jeder Situation einen kühlen Kopf. Ertrage die unausweichlichen Anfechtungen. Stelle die errettende Botschaft des Evangeliums in allem, was du tust, ins Zentrum. Erfülle jeden Aspekt deines Dienstes in Vortrefflichkeit. Es geht nicht darum, dass Timotheus ein Evangelist werden sollte. Er war ein Pastor. Aber er sollte auch das Werk des Evangelisten tun. Preis dem Herrn. Nun, ich bin wirklich gespannt, was der Herr noch tun wird in diesem Bereich. Ich spüre den großen Drang und den Mangel auch an Evangelisten im Leib Christi, an echten Evangelisten in dem Sinne, wie wir es heute studiert haben. Und ich bin überzeugt davon, dass Evangelisten in unseren Reihen sitzen, zukünftige, vielleicht jetzt noch Diakone sind oder noch nicht einmal das. Lass dich berufen. Wenn dich das, was ich heute Abend gesagt habe, angesprochen hat, lass dich rufen, lass dich berufen, geh die Fleischschritte. Frag den Herrn, Herr, ist das vielleicht etwas für mich? Wisst ihr, obwohl wir nicht viele Beispiele haben im Neuen Testament für Evangelisten, das heißt nicht, dass es keine Evangelisten braucht. Das heißt nicht, dass auf 5 Propheten ein Evangelist kommt. Oder auf 7 Zwerge einer. Wir brauchen viele Evangelisten. Halleluja. Wir haben jetzt unsere Weihnachtspause, könnte man sagen, und machen dann im Januar weiter mit dem Pastoraldienst. Wir haben noch den Pastor und den Lehrer, den wir anschauen müssen, wollen, dürfen. Und beim Pastoraldienst werde ich wahrscheinlich ein paar Mal machen. Denn das ist ja der Dienst, in dem ich auch stehe und der auch für euch als Schafe, als Gemeinde besonders wichtig ist. Auch, dass ihr diesen Dienst versteht und wisst, was ihr erwarten könnt und was ihr nicht erwarten könnt von einem Pastor. Gut. Amen.